Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Schwerterschmiede. Mit dabei heute am Osterwochenende, beziehungsweise das neigt sich schon dem Ende zu. Wir sind heute am Montag und der liebe Bennett ist bei mir und wir nehmen die nächste Folge auf. Guten Morgen.
Was geht, Luke? Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Jetzt habe ich guten Morgen gesagt. Wir haben gerade 12:30. Hab gerade schön gefrühstückt mit der Familie. Und das Wochenende soweit rumgebracht. Morgen geht's wieder zur Arbeit. Und Wetter hat gut mitgespielt. War eigentlich ein schönes Wochenende bei mir. Wie ist es bei dir? Du bist ein bisschen kränkelnd.
Ja, ich weiß nicht, man hört das vielleicht, dass ich ein wenig erkältet bin. Und deswegen konnte ich nicht so viel von dem Osterwochenende genießen, auf jeden Fall. Mein Vater hat im Moment Corona. Ich habe nur eine Grippe, zumindest sagen das meine Schnelltests. Die waren jetzt in letzter Zeit alle negativ in den letzten Tagen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass es auch Corona wäre, aber ist anscheinend nur eine Grippe. Aber es ist heute auch schon wieder ein bisschen besser als die letzten Tage. Von daher wird das wieder. Morgen Arbeit ist wahrscheinlich noch nicht drin, aber ich hoffe auf Ende der Woche. Und Samstag Stadion hoffe ich auch drauf.
Jo, ich habe auch eine Karte für das kommende Spiel gegen Bremen.
Echt?
Da bin ich, ja genau.
Nice.
Da bin ich auch am Start mit meinen beiden Brüdern. Da hat Schalke mir ein bisschen unter die Arme gegriffen, das kann ich ja mal kurz erzählen. Schalke hatte mal wieder ein paar Ticketprobleme. Wir haben angefragt, ganz normal, und mein Bruder hat eine Web-E-Mail-Adresse. Und da hatte Schalke ein paar Probleme, die Karten zu verteilen, beziehungsweise die Zahlung an die E-Mail-Adressen zu schicken, die mit @web und @gmx enden. Ja. Und dann habe ich meinen Unmut ein bisschen auf Twitter breit gemacht und dann hat der liebe Schalke-Admin, Grüße nochmal an dich, hat mich dann angeschrieben und dann sollte ich ihm mal mein Problem erklären. Und ja, dann hat er mir für dieselbe Preiskategorie, die ich angefragt habe, dann Karten besorgt. Wo? Sehr, sehr nett auf jeden Fall.
Hast du jetzt Sitzplatz oder bist du in Ort?
Ich habe Sitzplatz. Also wir hatten für Kategorie 3 und Nordkurve angefragt und hatten den Zuschlag, glaube ich, für Kategorie 3, aber konnten dann halt nicht bezahlen.
Okay, welche Kurve
sind dann leer ausgegangen. Ja, bitte?
Welche Kurve ist das? Also welche Tribüne?
Wir sind auf der Haupttribüne dann am Ende gelandet.
Nice, ja. Aber dann sehen wir uns ja, dann können wir uns nochmal vor oder nachher nochmal kurz treffen auf jeden Fall. Es sind ja relativ viele auch von uns da.
Ja, genau, richtig. Also ich muss mich halt so ein bisschen an meine Brüder
wenden,
ne? Was die so vorhaben, aber klar, warum nicht? Wäre doch auf jeden Fall mal sehr, sehr nice. Ja, wir hatten ein ganz spannendes Spiel am Sonntag. Wir durften nachlegen, beziehungsweise spielgleich oder zeitgleich mit Werder Bremen. Die haben, das sind so für uns die interessanten Partien jetzt gerade, wo es um den Aufstieg geht und in die heiße Phase geht, haben wir gestern parallel zu Werder Bremen ein Spiel bestreiten dürfen. Dein erster Eindruck von dem Spiel, so die Vorzeichen waren ja eigentlich ganz gut nach den letzten vier Spielen, die wir in Folge gewonnen haben unter Mike Büskens und ich glaube, wir haben beide mit einem schweren Spiel gerechnet in Darmstadt.
Ja, also ich muss erstmal sagen, ich glaube, ich war lange nicht mehr vor einem Spiel so nervös wie am Sonntag. Weil ich habe das schon öfter gesagt, für mich war das mit das wichtigste Spiel der Saison, weil man konnte mit dem Sieg einen Vorsprung von bis zu 5 Punkten auf Rang 4 erreichen, was dann letztendlich auch geschafft wurde, wozu gleich auf jeden Fall noch kommen werden. Und ich war auf jeden Fall sehr, sehr nervös und am Ende des Tages haben wir das Spiel mit 5:2 gewonnen. Wir haben Darmstadt da tatsächlich so ein bisschen aus dem eigenen Stadion geschossen, auch wenn das, nach den ersten 15 Minuten nicht absehbar war. Vielleicht wollen wir erstmal zur Aufstellung kommen. Es war dieselbe Aufstellung wie letzte Woche gegen Heidenheim. Manche hatten damit gerechnet, dass Windheim oder Aydin vielleicht für Matriciani reinkommt, womit ich persönlich auch gerechnet hatte. Aber scheinbar war bei Windheim und Aydin noch nicht die hundertprozentige Fitness da, dass man denkt, dass sie bei 90 Minuten das durchhalten würden. Deswegen war es dann dieselbe Elf wie letzte Woche. Und ja, die ersten 10, 15 Minuten waren auf jeden Fall nicht so geil. Darmstadt direkt ziemlich gut losgelegt. Hatten, glaube ich, direkt drei oder zwei dicke Chancen, ne?
Ja, einmal, wo der Ball von Manu von rechts auf die Latte titscht. Ich glaube, die kann man wohl mit reinnehmen. Und
Und so bin
ja.
ich, glaube ich, im Kopfball. Und davor noch Freisel einmal kurz pariert. Es war jetzt nichts Großes, aber Darmstadt auf jeden Fall Ausrufezeichen schon direkt am Anfang gesetzt.
Ja, absolut. Ich habe das Spiel auch irgendwie so ein bisschen so erwartet, dass Darmstadt von vornherein richtig Gas gibt, weil man hat gemerkt, dass die Bock haben und dass die halt, ja, dass sie uns hundertprozentig Probleme bereiten können. Ich war von den ersten 20 Minuten auch überhaupt nicht begeistert, muss ich sagen.
Nee.
Wir sind dann ja auch, sind dann ja auch in Rückstand geraten durch Philipp Titz. Das war eine Flanke, glaube ich, guter Diagonalball von Patrick Pfeiffer raus auf Skarke. Der hat dann Matriciani ein bisschen schlecht aussehen lassen. Flanke in der Mitte, ja, Kaminski, Chao standen nicht unbedingt gut. Ja, Titz macht das eigentlich gut. Mit dem ersten Kontakt bringt den Ball aufs Tor, Pfosten, und mit dem ersten Kontakt schiebt er ihn dann über die Linie.
Chao sah da sehr unglücklich aus, fand ich, weil er da auch eben derjenige war, der unter dem Ball durchgerutscht ist. Generell die Defensive war ein bisschen bröckelig, vor allem in der ersten Halbzeit. Matriciani hat auch nicht so ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Der hat mich in der ersten Halbzeit sich ein bisschen aufgeregt. Man hat da gesehen, dass er eben eigentlich nur Verteidiger Nummer 4 oder 5 ist, und dann eben aber letzten Endes im Moment halt spielen muss, weil die anderen nicht können, beziehungsweise eben nicht mehr das Vertrauen geschenkt bekommen. Ja, zweite Halbzeit hat er sich gefangen, aber da können wir auch noch gleich zukommen.
Genau, richtig. Und dann haben wir das Ausgleichstor gemacht durch den Simon Terodde, wer auch sonst. Das kam völlig aus dem Nichts, oder?
Ja. Also, ich habe eigentlich schon das Horrorszenario gesehen, dass wir von Darmstadt tatsächlich mit 2-3-0 aus dem Stadion geschossen werden. Und dann hatten wir einen ganz guten Angriff. Tatsächlich, das war das erste Mal, dass wir überhaupt nach vorne gekommen sind, glaube ich. Und Latzer hat den Ball gut behauptet. Rechts raus auf Rodri, auf Salazar gespielt. Und der dann mit einer guten Flanke und dann das klassische Bülter Kopfball-Weiterlage auf Terodde, und der hat dann eingenickt. Was man sonst eher nach Ecken sieht, eigentlich, war jetzt aus dem Spiel heraus. Ja, es war irgendwie so ein typisches Terodde-Tor, der dann mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach
Ja,
stand.
der sich wieder irgendwie so ein bisschen weggestielt hat, ne? Keiner hatte den da
Ja.
wieder auf dem Zettel. Sollte man eigentlich meinen, bei seinen mittlerweile 24 Saisontoren. Ich glaube, Nummer.
Ja, 24.
Ja, ich glaube, waren.
Das war Nummer 23 und dann kam halt noch
Ah,
Nummer
okay.
24 zum 2-1.
Ja, genau. Und Kopfballverlängerung, Bülter, zweiter Pfosten, Terodde. Haben wir schon öfter gesehen, so oder so ähnlich. Ich war so ein bisschen in dem Angriff so ein bisschen sauer, weil wir so ein bisschen schon Platz hatten einmal und dann der Ball wieder rausgespielt wurde. Aber ja, mein Ärger hat sich dann ziemlich schnell gelegt, als der Ball dann im Netz gezappelt hat. Ja, dann hatten wir, ich mache jetzt mal weiter, in der 24. Minute eher eine unschöne Szene mit unserem Kapitän Danny Latzer, der sich wohl doch ein wenig schwerer verletzt hat. Ich habe jetzt noch keine genaue Info. Hast du da schon irgendwas gelesen?
Also, ich habe gestern Abend noch gelesen, dass es da wohl leichte Entwarnung es geben soll. Also kurz nach dem Spiel, ich glaube sogar während des Spiels, hat Schalke schon kundgegeben, dass es wohl sich um eine Sprunggelenksverletzung handelt. Jetzt habe ich aber gestern Abend noch in der WAZ gelesen, dass es wohl leichte Entwarnung gebe. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Artikel nicht komplett gelesen, weil das auch ein WAZ-Plus-Artikel war.
Okay.
Und ja, aber man muss jetzt mal gucken, was Schalke vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen für eine Diagnose raushaut. Ich hoffe sehr, dass er für den Saisonendspurt noch wieder da sein wird, weil er jetzt, finde ich, wirklich sich wieder gut reingekämpft hat, und der kann ihm auch echt im Moment nur leid tun, ne? Was der diese Saison für ein Pech hat mit Verletzungen. Vor allem, das sah nicht mal so schlimm aus, fand ich im ersten Moment.
Ja, es sah halt eigentlich aus. Gegenspieler kommt ein bisschen zu spät oder ja, und räumt ihn dann ein bisschen mit ab, ne, und trifft ihn so ein bisschen unten am Sprunggelenk oder vorm Schienbein, dachte ich erst. Und normalerweise denkst du ja, so ein Typ wie Danny Latzer, der beißt dann auf die Zähne und weiter geht's. Leider nicht, er saß am Ende schon wieder auf der Bank, konnte dann auch noch mit feiern am Ende des Spiels. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, so dass er dann nicht im Krankenhaus ist und direkt dann weiter betreut werden muss. Ja. Genau. Ja. Und dann das 2-1, wieder Terodde. Also das kam wirklich aus dem Nichts. Das erste Tor kam aus dem Nichts und das zweite Tor kam noch mehr aus dem Nichts, hat man dann so das Gefühl.
Ja, es war wieder Flagge, glaube ich, von Salazar wieder, ja. Ne? Aus dem Halbfeld eher so, hinter die Kette gespielt. Und ich habe das irgendwie gar nicht im ersten Moment so realisiert, dass der wirklich da ins Netz einsteigt, weil das war dann letztendlich einfach ein überragender Kopfball, ja, ne?
Absolut. Also du hast auch, also an dem Spielzug fand ich irgendwie gut, Kaminski hat direkt den Ball auf Salazar gespielt mit seinem schwachen rechten Fuß. Salazar hat dann ziemlich, ziemlich viel Zeit. Ja, und der Kopfball ist natürlich geisteskrank, ne? Also der Isherwood, ja. Der wurde vorher ja eingewechselt. Der ist 1,92 groß oder so. 1,92, 1,95 oder irgendwie sowas. Ja, und Terodde, der kommt da an und überspringt den einfach, ne? Also
der Isherwood hat generell einen ganz unglücklichen Tag dann gehabt, ne? Der ist ja für Sobich reingekommen. Hast du es eigentlich mitbekommen? Warum hat Isherwood direkt also so einen Turban eigentlich
bekommen? Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß nicht. Ich meine, der hätte irgendwie schon irgendwo so einen Cut gehabt unterm Auge oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht war das eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt.
Weil ich hatte erst gedacht, dass Sobich jetzt wieder reinkommen würde in dem ersten Moment. Aber dann habe ich gesehen, es ist Isherwood und Sobich muss raus und so. Und alles dann ein wenig kurios gewesen.
Absolut. Nee, das. Das hat mich auch nur gewundert, wollte ich nur nochmal sagen.
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, dann sind wir auf jeden Fall 2-1 in Führung gegangen. Keiner weiß warum, weil Darmstadt war eigentlich schon die überlegene Mannschaft. Wobei man sagen muss, nach dem Ausgleich waren die auch so ein bisschen, haben den Gang zurückgeschaltet, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise hatten nicht mehr eben so diesen Druck, den sie noch in den ersten 10, 15 Minuten hatten. Ja, und dann kam aber, ich weiß gar nicht, nach was für ein Zeitabstand, dann kam auf jeden Fall wieder
10 Minuten oder so.
Der nächste Rückschlag für uns.
Nicht mal 5 Minuten, 6 Minuten, das ging ziemlich schnell, glaube ich.
Ja, dann kam auf jeden Fall der Ausgleichstreffer durch wieder Tietz. Generell, man kann sagen, 7 Tore, 3 Torschützen, auch ungewöhnlich, muss man ja sagen. Und ja, mit einem guten Kopfball, wobei wir da auch wieder hinten total unsortiert waren.
Ja, du kannst die Situation vorher eigentlich schon irgendwie lösen. Der Titz hat ja quasi das Ding selber eingeleitet und den dann schön rausgelegt wieder. Also da musst du einfach irgendwie ein bisschen die Mitte irgendwie dicht machen. Ne? Der Ball darf niemals auf außen kommen von da. Ja. Und da steht.
Wer hat die Flanke geschlagen? Manu,
auch, ne? Wieder Manu, genau, richtig. Ja, und da stehst du halt in der Mitte wieder irgendwie unsortiert. Der kommt so ein bisschen aus dem Rücken von Matriciani und löst sich dann so ein bisschen. Und ja, dann war es geschehen. Ne? Freise kann da natürlich nichts machen, genau wie beim ersten Tor auch nicht. Nee. Da dachte ich wieder, scheiße, so, jetzt drehst du das Spiel. So ein Kackspiel. Also wir haben ja wirklich blöd gespielt, also nicht gut gespielt. Drehst das Spiel mit deiner individuellen Klasse, die Simon Terodde hatte. Und dann fängst du wieder so eine Murmel. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, als wir das 3-2 gemacht haben, kurz vor der Pause, das war dann Bülter. Ich weiß nicht, magst du das Tor einmal kurz moderieren? Ich habe es gerade nicht vor Augen.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wem der Pass kam. Auf jeden Drexler. Fall relativ von Drexler, ja. Okay. Der hat den halt auf Bülter gespielt und Bülter ist dann erstmal quasi von 40 Meter vor dem Tor erstmal gelaufen. Bisschen so zum rechten Strafraum-Eck jetzt nicht komplett, sondern schon in den 16er rein. Hat dann seinen Trick gemacht, seinen
Ronaldo-Chop.
Seinen Ronaldo-Chop, den er zum 35.000. Mal in dieser Saison macht und jetzt hat er endlich mal zu einem Tor geführt. Er hat dann diesen Chop gemacht und dann mit links aufs Tor geschossen. War dann auch abgefälscht von eben Isherwood und da hat dann auch Behrens, der im Tor stand für den verletzten Marcel Schuhn, glaube ich, nichts mehr machen können. Und dann standen wir wieder mit einer Führung da. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch so, okay, nach unserem Lauf, die letzten 4 Spiele und jetzt kommen wir so zurück, nachdem wir erst zurücklagen und dann unnötigen Ausgleichstreffer kassiert haben. Es spricht irgendwie jetzt wieder für uns.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht noch ein Gegentor kriegen. Hatte ich irgendwo. Also ich dachte mir so bei dem 3-2, okay, wir haben schon zwei Gegentore gekriegt. Es wäre eigentlich untypisch, wenn wir in so einem Spiel irgendwie jetzt noch ein drittes oder viertes uns fangen. Deswegen irgendwie war ich da schon frohen Mutes zur Halbzeit. Und wir wissen ja auch aus den letzten Wochen, dass gerade auch Mike Büskens oder Kreuzer oder auch ein Hermann gute Arbeit geleistet hat, gerade was das Ingame-Coaching und ja, die Halbzeitansprachen angeht, weil wir eigentlich immer gut aus den Halbzeiten rausgekommen sind.
Man muss ja sagen, seitdem Büskens da ist, ist das Spiel ganz oft so, dass sie so die ersten 10, 15 Minuten nicht so gut im Spiel sind, beziehungsweise erstmal ein bisschen abwarten spielen. Jetzt in dem Fall haben wir leider schon das Gegentor kassiert und hatten auch schon ein paar Chancen gegen uns auf jeden Fall. Aber danach, wenn wir dann so eine gute Aktion haben, die uns irgendwie ins Spiel bringt, jetzt war es das Tor, sonst ist es mal irgendeine andere gute Aktion, dann kommen wir mit einer gelösten Brust so ins Spiel und wir. Und es läuft irgendwie so ein bisschen von selbst. So habe ich das Gefühl zumindest.
Ja, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Also wir haben dann in der Halbzeit auch keinen Wechsel gesehen. Spiel ging weiter. 3 Minuten lief die Halbzeit und es war wieder Marius Bülter nach Vorbereitung von Viktor Pálsson zum 2:4 in der 48.
Ja, man kann vielleicht noch kurz sagen, kurz vorher, also wirklich genau vorher, hat Darmstadt ein Abseitstor
Ach ja,
erzielt.
stimmt.
Genau, und da muss ich sagen, da habe ich mich echt richtig über Freisel aufgeregt, weil er, das war, ich weiß gar nicht, was ist, das war ein Pass auf Tietz hinter die Kette, er stand halt im Abseits. Čau kam da nicht mehr hinterher, aber Freisel hätte in dem Moment locker die Zeit gehabt, um rauszukommen und den Ball zu klären. Ich habe mich wirklich gefragt, was er vorhat da, warum er nicht rauskommt, weil man hat ja gesehen, dass Čau da nicht hinterherkommt. Tietz hat dann, war das Tietz auch wieder? Ja, ne? Genau, Tietz hat den dann reingemacht, war dann aber letztendlich abseits, was ich im ersten Moment gar nicht gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Und ja, dann kam der Freistoß, den Freisel dann langgeschlagen hat, auf Pálsson, der mit der Kopfballvorlage und ja, bisschen unglücklich von Patrick Pfeiffer dort hinten in der Darmstädter Abwehr auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht genau, was er davor hatte, auf jeden Fall den Ball nicht geklärt hat und Bülter hat die Chance genutzt, ist an ihm vorbei. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass er den vielleicht mit der Hand gespielt hätte, Bülter. War dann aber nicht so, ist dann an Behrens vorbei und hat ihn dann nur noch eingeschoben. Und dann standen wir auf einmal mit einem 4-2-Vorsprung da.
Ja, also ich muss noch ganz kurz zu der Freisel-Szene sagen. Wir hatten ja die Woche davor gegen Heidenheim eine Szene, wo er rauskommt und dann irgendwie den Ball vertändelt und auch Glück hat, dass das Tor nicht zählt am Ende. Man muss schon sagen, da ist sehr viel Glück bei, aber ich glaube, so, dass er in dieser Szene so ein bisschen die Szene in Heidenheim im Kopf hat, kann ich mir vorstellen.
Glaubst
Ja,
du echt?
und dann vielleicht nicht rausgeht diesmal, sondern mal auf der Linie bleibt so. Und ich dachte auch im ersten Moment, am Ende kam Chao ja noch vor Tietz so vor, irgendwie so ein bisschen, dass er vielleicht damit gerechnet hat, okay, Malik, so, der hat wieder 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, der holt das Ding noch oder
Ja.
so. Aber natürlich, da muss er einfach rausstürmen und das Ding einfach aufs Stadiondach pöllen, so, ne?
Ja, das Ding mit letzter Woche Heidenheim hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Das kann natürlich sein. Wobei man sagen muss, dass Freise das letzte Woche gegen Heidenheim, das war ja eigentlich die richtige Wahl, dass er da auch rausgekommen
Ja.
ist. Das war ja einfach nur der Fehler, dass er den Ball ja nicht abgespielt
Ja,
hat.
ja, ja.
Ich muss mir einmal kurz die Nase
Ja,
putzen.
klar, kein Problem. Ich mach dann mal weiter hier kurz. Ja, Bülter zum 2:4, Vorlage Pálsson war ein bisschen glücklich, die ganze Szene, Szenerie, wie schon irgendwie das ganze Spiel über Schalke hat da wirklich schon Glück gehabt, aber natürlich dann auch ja, brutal effizient, ne? Brutal effizient muss man
Ja,
sagen.
ja. Es war vierter Torschuss,
Es
oder?
war wirklich, glaube ich, der vierte Torschuss. Wir haben im gesamten Spiel 13 gehabt am Ende. Ich glaube, Bülter hat mit Salazar jeweils 4 Torschüsse gehabt. Das waren so die es am öftesten probiert haben auf unserer Seite. Bülter, muss man auch noch sagen, habe ich mir auch noch angeguckt, war sogar unser laufstärkster Spieler. Also nicht nur vor der Hütte, sondern auch gegen den Ball.
Nicht
Nicht
Salazar.
Salazar. Salazar hat sogar unter 10 Kilometer und
Okay.
Bülter ist bei 11 irgendwas, ne?
Ich hatte nämlich das Gefühl, dass Salazar unglaublich viel gerannt ist. Ist er, glaube ich,
Der wurde
auch.
ausgewechselt, genau. Flick kam ja noch.
Ja, genau, schon in der 70. Das kann natürlich sein, dass wenn er dann noch War das 70. Minute?
Ja, ne? 78. sehe ich hier gerade für Flick, genau.
Ja, okay. Ja, dann hätte er vielleicht noch einen Kilometer mehr oder so geschafft.
Ja.
Aber der hat sich auf jeden Fall auch wieder aufgeopfert. Hat er auch natürlich mit zwei Vorlagen. Ja, okay, das erste Tor war nicht seine Vorlage, aber ein Pre-Assist auf jeden Fall. Auch wieder zum Spiel beigetragen.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja jetzt das letzte, das 2-5. Ich gucke gerade hier, gelbe Karte Manu und, Shalanolu, der sich da fast zu einer Tätigkeit hinreißen lässt. Da war ich echt, da habe ich gedacht,
komplett unnötig. Ja,
also wirklich ohne Scheiß. Bewertet der Schiedsrichter das schon als Kopfstoß im Spiel und gibt ihm rot, dann kann niemand was sagen, weil dann sagt doch der VAR nicht, ey, guck dir das nochmal an, war keiner, nimmt zurück, sondern dann ist das Tatsache so. Und da hat er echt Glück gehabt. Und Büskens hat ihn dann ja auch nach dem 2-5 dann direkt runtergenommen und hat Windheim gebracht auf die linke Seite. Ja, auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall ein Denkzettel. Das, klar, er ist jung, aber das darf nicht passieren. Nicht bei dem Spielstand dann.
Hat, glaube ich, Büskens auch auf der PK nochmal irgendwie kurz angesprochen, dass er sich da hat provozieren lassen. Muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, als mehr draus machen, als es war. Aber ich glaube generell, Çalhanoğlu, defensiv hat er mir nicht so gut gefallen in dem Spiel jetzt. Ich hoffe sehr, dass wir nächste Woche unsere beiden Außenverteidiger aus Auer und Windheim bestehen werden. Wobei, also ich finde Windheim in den 20 Minuten, die er jetzt gespielt hat gegen Darmstadt, man hat schon gesehen, dass er echt Qualität hat.
Ja, der hatte, ich glaube, einen Fehlpass gespielt, habe ich mir auch eben noch angeguckt, 92% Passquote. Und ja, der hat schon was drauf, bringt auch Dynamik mit und da bin ich mal gespannt, wie der Büskens das lösen möchte, weil eigentlich hat man ja jetzt in diesem Spiel auch gesehen, dass er den Leuten auch vertraut, ne, auch der Aufstellung vertraut, die er dann im Spiel zuvor dann auf den Rasen geschickt hat und ja, bin ich mal gespannt, aber ich gehe stark davon aus, dass gegen Bremen auf jeden Fall Uwejan wieder dabei ist und ja, ich glaube,
Windheim, glaube ich, ja, auch.
Bin ich mal gespannt.
Wir haben auf jeden Fall jetzt unsere mehr oder weniger Stammelf eigentlich gefunden. Jetzt kommt natürlich auf an, ob Latzer wieder fit sein wird oder nicht. Da bin ich dann gespannt, ob Palsson wieder spielen wird oder ob Flick wieder den Vorzug bekommt. Ist wahrscheinlich, ja, gegen Werder muss man gucken, was die bessere Wahl wäre. Am besten wäre natürlich, wenn Latzer spielen könnte, wovon ich persönlich aber nicht ausgehe, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja, Bremen versucht ja sowieso viel über Flügel zu spielen auch, ne? Also mit der Fünferkette. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er nochmal Matriciani spielen lässt, weil er halt defensiv nicht so schlecht ist.
Boah, ich fand, er hat jetzt defensiv, also erst hat er defensiv nicht so einen guten Eindruck gemacht. Zweiter fand ich ihn dann wirklich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall keine totalen Bauchschmerzen, wenn jetzt Matriciani wieder spielen sollte.
Nee, das habe ich auch nicht.
Wollen wir noch kurz über das Bülter-Tor reden, das 5-2?
Ja, gerne. Terodde Vorbereitung.
Hat Terodde das vorbereitet?
Ja, mit diesem Fallrückzieher da. Was das so war.
Die beiden, ey. Hattest du das, glaube ich, irgendwie gesagt, bestes Stürmer-Duo der zweiten Liga,
ja,
ne? Also, es ist auch. Also, ich glaube, ich habe das, das haben die bei Sky gesagt, vor dem Spieltag haben Füllkrug und Duxch die meisten Tore zusammen gemacht. Ich glaube, das hat sich jetzt nach den 5 Toren geändert.
Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Die beiden harmonieren gut, die stehen sich nicht auf die Füße, ne? Die legen sich gegenseitig die Treffer vor, arbeiten beide viel. Terodde hat auch über 10 Kilometer abgerissen als Mittelstürmer. Das ist auch guter Wert mit viel.
Ja, defensiv hat er so viel gearbeitet, vor allem in den letzten 20, 25
Minuten. Ja, ich meine, du siehst es ja auch, ne? Die sind alle stehen K.O. nach dem Spiel und der Einzige, der noch über den Platz hüpft und sich freut wie sonst was, ist dann noch Terodde, der dann noch, ja, so noch Körner hat, weißt du, und der das Ganze halt auch richtig lebt und, glaube ich, auch komplett mit anschiebt, also die ganze Mannschaft. Und ja, Terodde, langer Ball, irgendwie leitet den dann so mit so einem halben Fallrückzieher weiter in den Lauf von Bülter, der dann gut startet. Ich dachte eigentlich, okay, Bülter ist ein bisschen weit abgedrängt worden von Pfeiffer, aber dann macht er den auch wieder nass. Pfeiffer sieht da auch wieder nicht gut aus. Ja, und dann, was soll man dazu sagen, ne? Trockener Schuss aus ganz spitzen Winkel ins lange Eck, flach. Ich hätte mit einem Abspiel gerechnet, aber gut, wer mit so einer breiten Brust mit zwei Toren im Rücken und einer Vorlage, glaube ich, beim Stand von 2-4 in so eine Position kommt, der kann den auch mal draufpöllen.
Ja, es hat mich so ein bisschen an das Tor von Itakura letzte Woche gegen Heidenheim erinnert. So ein ganz bisschen mit dem Haken. Der Kuh hat, glaube ich, letzte Woche mit rechts geschossen. Mülter war es jetzt mit links, ins lange Eck. Es war auf jeden Fall wieder ein geiles Tor und nach dem 5-2, da war ich schon auf jeden Fall sehr beruhigt, dass das Spiel nicht mehr kippen würde. Wobei, so als Schalke-Fan trotzdem, ich war mir erst so ab der 80., 85. sicher, dass da jetzt auf jeden Fall nichts mehr passieren wird. Und ich weiß gar nicht, wann das Tor gefallen ist, um die 70. rum,
Bisschen
ne?
eher 62.
Okay, so
Ja.
früh schon. Ja, gut. Ja, es war auf jeden Fall geil und ich glaube, es war jetzt von Terodde und Bülter, die haben jetzt zusammen, glaube ich, sind die an 52 Toren beteiligt. Oder 52 Torbeteiligung, so. Nicht an 52 Toren beteiligt. Das ist
Ja.
Wahnsinn.
Ja, also man muss halt Darmstadt wirklich auch Lob aussprechen, auch nach dem 2:5, ne? Die hatten ja noch dicke Chancen, ne? Die hatten ja locker noch drei. Dass ihr drittes oder
Ja,
viertes
ja.
machen können, ne?
Hon sagt da die eine Chance, wo er ins Außennetz schießt.
Genau, richtig. Und einmal, wo Palz und den noch ab, irgendwie noch ganz knapp dran ist, nach einer Ecke oder so,
Ja.
und der Ball dann daneben geht. Also, das war schon, also man hat auf jeden Fall gesehen, warum Darmstadt auf Platz 4 steht und warum die ganz, ganz lange Strecken der Saison auch auf dem Aufstiegsplatz standen.
Ja.
Ja.
Wen man kein Lob aussprechen sollte, finde ich, ist Thorsten Lieberknecht. Der hat mich so aufgeregt während des Spiels.
Da habe ich gar nicht so drauf geachtet, muss ich echt sagen.
Ja, der ist so, also wie der da an der Seitenlinie rumgehüpft ist und so, das fand ich irgendwie sehr unsympathisch, wobei man natürlich auch sagen muss, für Darmstadt war natürlich auch, stand natürlich auch viel auf dem Spiel, weil mit der Niederlage sind die jetzt halt schon ein bisschen wieder hinter den Aufstiegsrängen, wobei es nur 2 Punkte auf Werder, nee, 3 Punkte auf Werder sind. Ja, der ist jetzt gesperrt gegen Pauli, soweit ich weiß. Er hat jetzt seine 4. gelbe Karte sich abgeholt. Ja.
Ja, da hat er sich ja noch,
Ist mir nur gerade
da hat er sich
eingefallen.
drauf, ja, drüber aufgeregt auf der
Genau,
Pressekonferenz
genau.
nachher. Im Grundsatz
Ja.
kann ich es verstehen. Mich würde es auch total aufregen, wenn ich nach der ersten Situation in so einem Spiel, ne, mit so viel Tragweite, tabellarisch gesehen und sportlich gesehen, in der ersten Aktion gelb sehen als Trainer ist natürlich total scheiße, so, ne? Das kann ich verstehen, aber.
Wobei er hat sich aufgeregt darüber, dass beim 1-0, beim 1-1 kein Foul gepfiffen wurde, ne? Gegen Holland war das, glaube ich, von Salazar. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch im Kopf hast.
Schwachsinn.
Ja, also ich habe das mir nochmal angeguckt. Zum einen war das 20, 30 Sekunden, bevor das Tor gefallen ist. Zum anderen war das kein Foul. Und der hat dann nach der PK oder auf der PK noch drauf, ja, bestanden quasi, dass es auf jeden Fall ein Foul war und so. Das fand ich ein bisschen
Ja.
lächerlich, um ehrlich zu
Ah
sein.
nee, das da gehe ich auch überhaupt nicht mit.
Naja.
Ja, Bennett, was machen wir jetzt mit unseren Schalkern? Wie darf man das Ganze
Ja.
einordnen?
Ja, gute Frage. Jetzt sind wir erstmal, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Vorsprung auf Platz 4. Wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den 4. Platz. Ich glaube, das hätten wir vor 5, 6 Wochen, hätte jeder von uns das mit Kusshand, wirklich mit Kusshand genommen und eigentlich hätte es auch niemand erwartet, dass das nochmal so passieren würde, nachdem Gramozis entlassen wurde und er Bujo übernommen hat. Ich glaube, wir müssen zum einen jetzt einfach die Momentaufnahme noch genießen. Deshalb haben wir auch nach dem Spiel, ich weiß nicht, die Szene hast du wahrscheinlich auch gesehen, wie wir mit den Fans gefeiert haben und so. Und ja, jetzt spielen wir trotzdem noch gegen drei direkte Konkurrenten, wo, wenn wir verlieren, natürlich auch schon wieder alles sich ändern kann. Vor allem, wenn wir jetzt am Wochenende verlieren, dann ist Bremen vor uns. Und wir sind trotzdem auf dem direkten Aufstiegsplatz, das ist nicht das Thema. Aber wenn, ich glaube, Nürnberg, ich glaube, Pauli und Darmstadt spielen gegeneinander. Wenn Pauli da gewinnt, dann sind die halt auch schon wieder direkt hinter uns. Dann haben wir aber trotzdem noch wieder einen guten Vorsprung auf den 4. Platz. Weiterhin, weil Darmstadt eben nicht gewonnen hat. Das ist halt auch ganz gut, dass die Konkurrenten sich gegenseitig auch immer noch die Punkte klauen, weil die auch immer noch alle gegeneinander spielen.
Genau. Also kurz zur Einordnung, wir haben jetzt eine Tordifferenz von plus 28.
Das ist halt perfekt, ne? Weil das ist quasi ein Punkt mehr.
Ja. Plus 28 oder so. Und da, also wenn jetzt nicht ganz viel schief läuft und die vorne bei uns weiter Tore schießen, dann sollte da auch nicht mehr viel passieren, weil Bremen hat jetzt 15 plus, Pauli 15 und Darmstadt 16. Bei denen wird es sehr interessant, bei den drei Mannschaften.
Ja.
Und was glaubst du? Also mal angenommen, wir gewinnen jetzt am Wochenende gegen Bremen. und Hamburg gewinnt deren Spiel, dann ist Hamburg einfach wieder komplett drin, ne? Dann sind die noch 3 Punkte hinter Bremen.
Ehrlich?
Ja, musst du dir mal angucken. Wenn wir gegen Bremen gewinnen und sagen wir Nürnberg und Pauli, oder nee, wer spielt gegeneinander? Was hattest du eben gesagt? Pauli gegen Darmstadt?
Pauli gegen Darmstadt
ja, spielen. Lass die sich mal Punkte klauen und Hamburg gewinnt. Dann hat Hamburg ist punktgleich mit ja, Darmstadt vielleicht.
Krass.
Und 3 hinter Bremen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV da noch rankommt, weil gegen wen spielen jetzt nächste Woche?
Ich hab's gerade nicht oft.
In Regensburg. In Regensburg. Das ist auch wieder so ein typisches Spiel, was sie nicht gewinnen werden.
Ja, ja.
Also ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sehe auch die anderen Gegner dafür zu stark. Weil du musst ja überlegen, wenn Pauli jetzt gegen Darmstadt gewinnt, okay, wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann sind es halt tatsächlich nur 3 Punkte auf Werder.
Ja, das ist, es ist verrückt. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hatte Paderborn es mal geschafft, aus einer ähnlichen Situation wie der HSV jetzt noch hochzugehen. Ich sag dir ehrlich, ich würde so unnormal feiern. Ich meine, klar, wir sollten jetzt auf uns gucken, aber ich würde es irgendwie feiern, wenn die noch vom 6. Platz irgendwie doch noch reinkommen. Keine Ahnung, ist halt Hamburg.
Ja, als wäre, ich fände es am geilsten insgesamt, wenn Schalke, Werder, HSV aufsteigen. Pauli kann ich auch mitleben. Nürnberg auch, klar. Aber ich glaube, für den Fußball wäre das schon geil, wenn die 3 hochgehen sollten. Und wobei ich nicht glaube, dass das weiß man auch nicht. So Relegationsduell in den letzten Jahren hat der Zweitligist immer schlecht ausgesehen. Ne? Mhm. Es kommt auch drauf an, wem man da begegnen sollte. Ja. Ich glaube, gegen Hertha hat man keinen Bock zu spielen, so wie die im Moment auch auftreten oder jetzt am Wochenende aufgetreten sind. Sehr diszipliniert und so.
Relegation sollte man vermeiden.
Ja, Relegation habe ich wirklich keinen Bock drauf. Und vor ein paar Wochen hätte ich das noch mehr oder weniger unterschrieben. Als Gramozzi noch Trainer war, hätte ich gesagt, okay, 3. ist wahrscheinlich noch das Beste, was wir rausholen können. Inzwischen wäre es eine Enttäuschung, sage ich dir ganz ehrlich, wenn wir 3. werden, nachdem wir jetzt so einen Lauf haben. Am Ende des Tages ist es mir egal, ob wir als 1. oder 2. aufsteigen sollten, aber wir müssen aufsteigen.
Ja. Ja, ich mal schauen. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass vielleicht bei Hamburg, wenn die jetzt wirklich mal einen Run starten, vielleicht auch das Torverhältnis nochmal eine wichtige Rolle bei denen spielt, weil die sind nämlich auch ziemlich gut dabei mit plus 24 und besser als
sehr gute Defensive.
Genau, und besser als alles andere, was da vorne rumrennt, außer Schalke. Ja, also das ist so ein bisschen so der Fahrplan momentan. Klar, alles kann passieren, aber ich sag dir ehrlich, ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn wir in Darmstadt gewinnen sollten, klar, die Art und Weise ist dann irgendwo ein bisschen glücklich. 5 Tore sind dann auch irgendwie zu hoch, die wir gemacht haben. Aber ich hatte so ein bisschen, das waren so die einzigen Spiele in Karlsruhe, auswärts in Karlsruhe, hatte ich so ein bisschen Bammel und Darmstadt, weil das immer unangenehm ist, da in dem Stadion zu spielen. Ja. Da hatte ich so ein bisschen Angst. Ja, und Sandhausen könnte so ein bisschen unser
Stolperstein, ne?
Ja, genau, richtig. Also
ja, ich glaube, das Spiel gegen Bremen wird das auch nochmal sehr, sehr entscheidend. Wenn wir das gewinnen, dann haben wir halt wirklich schon einen ganz guten Vorsprung, ne?
Ja.
Und dann haben wir, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung auf Werder. Hätten wir 5 Punkte Vorsprung auf Werder. Und dann ist auch die Mannschaft, glaube ich, echt gefestigt genug, das Ding dann auch hoffentlich über die Ziellinie zu bekommen. Aber das ist alles hypothetisch. Es kann nur so viel passieren in dieser zweiten Liga. Man traut sich eigentlich gar nicht, wirklich Prognosen zu machen. Ich habe einfach Bock auf das Spiel am Samstag.
Ja, du hast aber eins kann man jetzt einfach schon sagen. Du sagst gerade, die Mannschaft ist gefestigt. Und das sehe ich auch 100% so. Also ich sehe da eine Mannschaft, die 100% bereit für einen Aufstieg ist. Und die halt sich auch nicht durch diese Ausgleichstreffer oder die frühe Führung für Darmstadt aus dem Gleichgewicht bringen lässt, sondern einfach ihr Spiel weiterspielt, immer wieder gepusht wird von außen, von den Mitspielern. Fährmann stand die ganze Zeit mit am Rand da in seinem Torwarttrikot. So, ich glaube, mittlerweile hat jeder sein eigenes Ego so komplett zurückgestellt und die tun, glaube ich, wirklich alles dafür, dass die hochgehen. Und Salazar hat ja auch noch bei Twitter hier geschrieben, ich liebe diesen Verein, so. Ich glaube, da ist momentan ziemlich viel Feuer drin und ich glaube auch, dass sie heute sogar trainieren, ne?
Kann
ja,
sein.
Ja, ich glaube, dass sie heute sogar trainieren. Morgen gibt es dann wahrscheinlich einen Ruhetag oder so.
Das mit Ralle gerade, was du angesprochen hast, das hat mich auch total gefreut. Das hat man halt in den letzten Wochen, finde ich, nicht so sehr gesehen oder generell, seitdem Ralle auf der Bank sitzt, dass er halt nach außen quasi präsent ist. Aber ich glaube trotzdem, der hat sich jetzt mit seinem Platz quasi, ja, nicht angefreundet, aber er hat sich damit abgefunden.
Ja, so ein bisschen arrangiert.
Dass er jetzt, ja. Genau. Und das freut mich sehr zu sehen, dass er dann da unten an der Seitenlinie trotzdem quasi Präsenz zeigt und zeigt, Leute, wir sind ein Team, Egos zurückstellen und so. Und das fand ich sehr, sehr schön. Auch die Szene nach dem Spiel, wo alle zusammen gejubelt haben, den Fans zusammen. Das sind Szenen, die ich in den letzten, ja, 2, 3 Jahren auf Schalke sehr, sehr vermisst habe, vor allem in Corona-Zeiten auch. Und das Stadion am Samstag, ich glaube, das wird richtig, richtig beben.
Ja, ich hoffe. Aber was mir schon aufgefallen ist bei Fährmann, wenn man so ein bisschen immer so die Jubelbilder sieht nach dem Spiel, die wir jetzt hatten, dass er dann auch so bei Freisel im Arm ist und so, weißt du? Und mit dem dann einhakt und dann zur Kurve geht und sowas.
Das war aber ja auch schon in Zeiten, wo Nübel und Schubert da waren und er nicht immer seinen Platz hatte, dass die Torwart-Trios, sage ich mal, ich glaube, die hatten immer ein richtig gutes Verhältnis zueinander.
Ja, ich glaube, der Hensler-Weg legt auch ganz, 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 ganz viel Wert drauf, so dass das so unser Torwarttrainer, dass das irgendwie rund läuft. Ja, das war's so zu Schalke. Ja, ich glaube, Ingolstadt ist abgestiegen, ne? Kann das sein?
Sind die abgestiegen?
Ja, okay, 10 Punkte sind es. Ein Spiel fehlt noch.
Ja, du. Ich werde sie nicht vermissen.
Nee, ich auch absolut nicht.
Vor allem seitdem wir letzte Saison gegen Osnabrück in der Relegation gewonnen haben. Freut es mich tatsächlich ein wenig zu sehen, dass die da jetzt ganz unten stehen.
Ja, vielleicht kann man den einen oder anderen Spieler ja noch irgendwie für ein Schnäppchen für unseren Kader bekommen.
Von Ingolstadt, gibt es da irgendwen, der dir in den Kopf kommt?
Ja, Merlin Röhl, ja, der 18-jährige ZM. Denn Eckhard Ayensa ist halt der beste Torschütze, glaube ich.
Der hat 2 Tore die Saison
gemacht. Echt?
Aber der 7 Scorer, so, 2 Tore, 5 Assists sehe ich gerade. Ja,
die haben auch nur 26.
Ist wahrscheinlich trotzdem der beste Spieler so bei denen, also den kennt man ja. Was?
Ja, die haben auch nur 26 gemacht, sehe ich gerade.
Ja, Kutschka hat noch 2 gemacht, die Saison sehe ich.
Aber oder Bilbia, der kann auch noch was, aber
Bujelab ist ja nicht mehr da.
Nee, der rennt bei Helsinki rum oder so, ne?
Ja.
Ja, ansonsten, Sandhausen scheint eigentlich gut dabei zu sein. Hier mit 6 Punkten vom 16. Wird ja noch unser Gegner.
Die ärgern die Großen alle, ne?
Ja, das ist so ein bisschen, sag ich mal, unsere zweite Versicherung nach Terodde oder so.
Ja, solange die uns am 32. Spieltag nicht die Steine in den Weg legen.
Ja, stell dir mal vor, Kutucu kommt rein und schießt das Siegtor für Sandhausen.
Oh, hör mal auf.
Junge, nie im Leben wird er aufs Tor schießen. Der wird den Ball, glaube ich, zur Seitenlinie schießen oder so.
Spielt er da bei Sandhausen?
Er ist wieder eingewechselt worden in der 65. oder sowas. Also er kommt wohl auf seine Minuten.
84.
Ja, ehrlich? Ja, ich hab den bei SofaScore abonniert, wie auch zum Beispiel Harit und Can Bostogan.
Ja.
Und da sehe ich das immer nur, wenn er eingewechselt wird und seine 6,4 Benotung kriegt am Ende des Tages.
Ja. Ja, was soll er in 5 Minuten auch großartig machen?
Ja.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, haben wir zur zweiten Liga noch irgendwas?
Nee, was ich noch fragen wollte, glaubst du, Lee kommt nochmal zurück? Macht er noch ein Spiel dieses Jahr? Oh, oder kriegt er noch Minute?
Vielleicht so für die letzten 1, 2 Spiele. Vielleicht für Relegation.
Oh nee, hör auf. Da wollen wir nicht hin.
Nee, also, ich weiß gar nicht, was denn genau seine Verletzung ist, um ehrlich zu sein. Muskelfaserriss
oder so? Nee, sowas? Lee hat sich den Mittelfuß gebrochen oder so.
Ja, gut.
Ich glaube,
ist aber auch schon 6 Wochen her oder so, ja, oder?
Ist schon ewig her. Ist jetzt bestimmt
8 Wochen. Ja.
Mal gucken.
Ja, ich würde es mir wünschen. Ich glaube, dass es ein ganz guter Spieler ist.
Mhm.
Haben wir geliehen mit Kaufoption oder ohne Kaufoption?
Ich glaube mit Kaufoption.
Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch hin, den nochmal ein Jahr zu leihen, dann nochmal mit Kaufoption oder so. Du kannst ja jetzt die Kaufoption nicht ziehen, ohne zu wissen, wie das spielt.
Ja, ne? Ja. Also das ist, glaube ich, schon im Gespräch. Ne? Haben die ja irgendwie mal auf einer Pressekonferenz, wurden die nachgefragt und hat Schröder gesagt, dass es auf jeden Fall eine Überlegung ist, den noch ein weiteres Jahr auszuleihen. Aber okay. Ist dann auch immer die Frage, wie lang sein Restvertrag beim anderen Team ist, sonst müsste er erst da verlängern, damit man den leihen kann und so.
Ja. Was dein Gefühl für Samstag?
Wir verlieren nicht.
Ich habe tatsächlich kein gutes Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, gegen Werder Heimspiele sind wir immer so, sind wir nie so gut aufgetreten. Vielleicht ist die Saison alles anders. Wie gesagt, ich glaube, die Fans werden eine ganz große Rolle spielen, die Stimmung wird eine ganz große Rolle spielen. Vor allem, weil wir auch mit dem Hinspiel, mit dem 1:1 dort, mit dem VAR noch eine Rechnung offen haben. Ich glaube, das wissen die Fans auch alle, haben das alle im Kopf und auch die Mannschaft auch. Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, was gab's noch? Ronaldo Hattrick gemacht?
Ja, gegen Norwich, ne? Hast du den Freischuss gesehen?
Ja, endlich mal wieder nach Freischuss getroffen. Wie lange? Hast du irgendeine Statistik im Kopf gelesen?
Ewig her.
Bestimmt 5-6 Jahre her,
gelesen, oder? Ja. Aber der von, können wir vielleicht noch kurz zum HSV kommen? Hast du das Freischuss-Tor gesehen von Vuskovic?
Nee, auch nicht. Ich habe
echt nicht? Boah, das war ein geiles Freischuss-Tor von, ich glaube, so 27, 28 Meter.
Ja.
Von der rechten Seite. Vuskovic als Rechtsfuß knallt den da oben rechts in Knick mit einem Vollspann. Also so ein bisschen ähnlich wie Leroy Sané damals im Achtelfinale Champions League gegen uns. Oha. Halt mit rechts dann aber.
Ja.
Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Tor.
Ja, muss ich mir nochmal angucken. Habe ich echt nicht geschafft, am Wochenende das Spiel zu sehen.
Ich habe auch nur das Tor gesehen.
Ja.
Wir können vielleicht noch kurz über Frankfurts Heimspiel in Barcelona sprechen.
Oha, in Barcelona brennt der Baum, was das Ticketing angeht, ne?
Ja, Laporta, ja.
Oder wie er
der
heißt,
hat
der,
sich,
hat doch,
der hat sich richtig aufgeregt,
ja,
ne?
Ja, ja. Ja, Frank, was willst du da groß zu sagen, ne? Also Frankfurt, dass die auswärts ja richtig krasse Fans haben, gerade was Europa League und international angeht, hatten wir vor 3 Jahren auch. Da haben die Frankfurter ja auch ziemlich Spaß gemacht in der Euroleague. Ja, und jetzt sind die da, glaube ich, mit, keine Ahnung, gefühlt 100.000 Leuten in Barcelona einmarschiert, haben die ganze Stadt lahmgelegt.
Ja, 30.000 Fans waren im Stadion, glaube ich.
30.000 im Stadion. Du hast halt wirklich, jeder Fan hat halt irgendwie ein weißes T-Shirt oder Trikot oder so an.
Ja.
Ja, der ganze, ich glaube, der eigentliche Auswärtsblock in Barcelona hängt ja ganz, ganz oben unterm Dach. Also Dach haben sie nicht, aber ganz oben im Block. Der war halt komplett gefüllt. So, das hat man ja erst gar nicht gesehen, dass da oben noch die 20.000 hängen so, ne? Du hast halt erst die 10.000 gesehen, die dann auch ein bisschen vereinzelt saßen und dann halt zur Kurve mehr hin. Ja, und dann, weiß nicht, die Jubelszenen am Ende, schon geil, ne? Wo Hinteregger während des Interviews von Trapp nochmal zur Kurve geht, alleine und so, ist schon geil.
Es haben auch irgendwie überall Frankfurt-Fans gesessen, ne? Also wirklich an jedem Platz irgendwie ist dann beim Tor, sind da Frankfurter aufgesprungen und so. Es war nicht nur auf der einen Seite, sondern wirklich überall, war halt auch ein Drittel des Stadions so, ne? Und war schon geisteskrank, dass sie dann mit 3-0 bis zur 90. die dann auch noch da deklassiert haben.
Mhm.
Ich bin sehr gespannt. Halbfinale spielen jetzt, glaube ich, gegen West Ham, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mhm. Ja.
Und RB spielt gegen die Rangers. Also es könnte zu einem deutschen Finale tatsächlich kommen.
Das wäre absolut geil und das wird dem deutschen Fußball echt mal gut tun. Weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich bin jetzt nicht der jedes Mal auf irgendeine 5-Jahres-Wertung schaut und guckt, wo ist die Bundesliga jetzt angesiedelt und keine Ahnung. Also uns tangiert das ja eh ein bisschen weniger, weil wir mit dem internationalen Geschäft ja nicht so viel zu tun haben gerade. aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch Italien wieder extrem stark wird. Gerade auch die Liga ziemlich ausgeglichen dort wieder mit AC Inter, Neapel, Juve und auch Bergamo immer mal wieder. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch die spanischen Teams, die ja sowieso irgendwie Serien Europa League Winner sind mit Villarreal, Sevilla, und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland international wirklich so ein bisschen hinterherhängt.
Genau, und würde jetzt eine deutsche Mannschaft die Euroleague holen, das wäre halt wirklich nochmal so ein Statement, auch wenn es eben nur die Euroleague ist. Aber man hat halt, was du gesagt hast, man hat halt auch die spanische Mannschaft in so einem Kopf, die die Euroleague geholt haben, und dadurch haben die ja auch ein gewisses Standing einfach hier in Deutschland und auch in anderen Ländern ist es auch so, und das wäre ganz schön, wenn das dann in anderen Ländern mit Deutschland passiert, ne? Und das wäre dann natürlich, wir hatten da, glaube ich, gestern in unserer WhatsApp-Gruppe eine kurze Diskussion drüber, dass die Qualität in Deutschland in Zukunft vielleicht abnehmen würde mit einem Sieg in der Euroleague oder generell mit einem guten Abschneiden in internationalen Wettbewerben, könnte sich das halt ändern, ne?
Ja, vor allem, stell dir mal vor, jetzt wechselt wirklich Lewandowski noch aus der Bundesliga raus, wo es da auch die Gerüchte gab. Letzte Woche, wäre sich jetzt schon mit Barca über einen neuen Vertrag einig, obwohl er noch bei Bayern bis 2023 unter Vertrag steht, dass er dann im Sommer schon nach Barcelona wechseln würde. Das hat Kahn dann ziemlich schnell dementiert vor laufender Kamera, bevor sie dann leider rausgeflogen sind gegen Villarreal. Ja, aber so ein Haaland geht sehr wahrscheinlich aus Deutschland weg. Lewandowski wird dann gehen. Ja, das wäre kein sehr gutes Zeichen für die Bundesliga, weil das sind so die beiden Aushängeschilder, glaube ich, mittlerweile. Mit einem Jude Bellingham oder so. Ja.
Wobei, glaubst du, ja, Bellingham wird auch in ein, zwei Jahren, glaube ich, spätestens wieder nach England gehen. Ja. Glaubst du denn, dass Lewandowski wirklich gehen wird? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt jedes Jahr im April, März die Gerüchte auf, dass der gehen will und was weiß ich, aber es wird passiert letztendlich nie. Mhm.
Also ich habe letztes Mal mir das YouTube-Video von den Jungs von Calcio Berlin angeschaut. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch gesehen, die haben in ihrem Stream über die Situation von Lewandowski geredet und haben dann alle so ein bisschen eine Prognose abgegeben. Und ich glaube, die waren sich auch relativ einfach, wenn man nur auf den Spieler Lewandowski guckt. So, der hat in der Bundesliga alles erreicht, was er erreichen kann. Der wurde mit Bayern halt auch Champions-League-Sieger. Er hat den Torrekord von Müller gebrochen, von Gerd Müller. Hat halt hier alles erreicht und er hat halt diese krasse Saison gespielt und wurde nicht Weltfußballer. So, ich glaube, um diesen, oder was die Jungs auch gesagt haben von Calcio Berlin, um diesen Schritt zu machen, Weltfußballer, muss er aus München raus. So, und wenn er das nochmal machen will, dann jetzt, ja, glaube ich ganz sicher. Ob er es dann in Barcelona wird oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die jetzt nächste Saison dann die Champions League holen würden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das an dem Spieler Lewandowski sehr, sehr, sehr nagt. Als eine Niederlage noch, die er, weiß ich nicht, glaube ich auch noch nicht ganz verkraftet hat, weil, hey, du bist eigentlich der beste Spieler der Welt gewesen im Jahr und kriegst das Ding noch nicht so, also, ne?
Ja, ich bin gespannt. Also ich fände es irgendwie cool, den mal bei einem anderen Verein zu sehen. Barca ist ja gerade auch wieder auf dem aufstrebenden Ast mit Xavi, auch wenn die jetzt verloren haben gegen Frankfurt, aber prinzipiell machen die ja wirklich eine gute Entwicklung dort. Ja. Und mich würde das sehr interessieren zu sehen, wie der da so zurechtkommt.
Ja, mich auch. Und ja, aber wie du schon sagst, man hat von dem Zahavi, ist glaube ich sein Berater, hat man ja auch schon viel gehört. Ne? Der ist natürlich auch ein großes Tier in der Branche und es geht da ja natürlich auch um viel, viel, viel Geld und auch um eine mögliche Vertragsverlängerung von Lewandowski. Und dass diese Gerüchte dann genau ein Jahr vor Vertragsende kommen, hört sich natürlich alles wieder nach irgendwie
Strategie
an. Wir hauen mal was in die Presse und mal gucken, was Bayern München macht, ne? Ob sie uns dann 2-3 Millionen mehr geben, damit Lever bleibt, oder wir gucken halt uns halt wirklich um. Aber im Endeffekt würde ich es feiern, ihn woanders zu sehen, aber wie gesagt, für die Bundesliga wäre das ein Scheißzeichen.
Ja, das stimmt. Für Bundesliga wäre es auch immer ein gutes Zeichen, wenn Schalke wieder aufsteigt.
Ja. Ja, für die und für die Einschaltquoten, glaube ich, auch. Für die erste Bundesliga.
Ja. Gut.
Ja.
Hast du noch irgendwas?
Nee, das war es so eigentlich von mir. Wir sind bei 50 Minuten. Das sollte eigentlich eine gute Länge sein.
Ja.
Ja, Bennett. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung noch. Ich hoffe, dass wir uns dann sehen. Am Samstag in Gelsenkirchen. Und an die restlichen Leute, die bis hierhin zugehört haben. Danke fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann wahrscheinlich die nächste Woche wieder. Ich habe ja jetzt 3 Wochen Pause gehabt mit Podcast. War jetzt meine erste Folge wieder. Genau.
Das Nachholen.
Genau, richtig. Vielleicht gibt es auch mal noch mal irgendwie eine Special-Folge oder so, ne? Vielleicht.
Ja, vielleicht. Vielleicht kommt da mal was. Könnte man nochmal überlegen. Ja.
Alles klar.
Alles klar.
Bennett, bis dann.
Hau rein, Luke. Wir sehen uns Samstag.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.